Hallo Christoph.
Hallo Lila. Willkommen in Basel und willkommen als neue Co-Moderatorin von Treibhaus.
Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, hier mitwirken zu können.
Wir freuen uns auch und vielleicht sagst du einleitend ein paar Worte zu dir.
Ich bin Lila Gurtner. Für Geld, für Lohn forsche ich als Umweltpsychologin an der Uni Bern, am Zentrum für Entwicklung und Umwelt. Und zur Freude sitze ich hier und bin Teil von dieser Serie.
Ja, und mich kennt ihr ja in der Zwischenzeit, Christoph Keller. Ich bin von Beruf Reporter, Schriftsteller, Podcaster und Mitbegründer von Treibhaus und seit mehr als 70 Episoden hier mit dabei.
Ihr habt getan Theorie.
Ja, wir starten diese neue Serie mit Geräuschen vom Bahnhof. Die Serie besteht aus 7 Teilen und wir fragen, wie der Kanton Basel-Stadt bis 2037 klimaneutral werden kann.
Es gibt eine 7-teilige Serie, die realisiert wird dank der Unterstützung der Christoph-Merian-Stiftung. Hier schon mal unser großer Dank.
Ja, Basel hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt. Das ist eigentlich europaweit selten und in der Schweiz einzigartig. Der Kanton Basel-Stadt möchte in 2037, also in circa 11 Jahren, klimaneutral sein. Wir wollen wissen, wie ist es denn zu schaffen? Welche Maßnahmen braucht es denn jetzt dringend? Und wo stehen Stadt und der Kanton Basel-Stadt heute?
Und das machen wir nicht aus einer Nabelschau heraus, sondern wir schauen auch in die Welt hinaus, weil alle Städte bis allerspätestens 2050 diesen Weg gehen müssen. So sieht das Pariser Klimaabkommen vor. Basel ist also gewissermaßen ein Modell, eine Blaupause für alle anderen Städte, so wie Kopenhagen eben auch ein Modell ist und andere Städte, die sich dieses ambitionierte Ziel gesetzt haben. Der Modellcharakter von Basel wird in dieser Serie eine große Rolle spielen.
Genau. Wie gesagt, in 7 Episoden schauen wir, was gelingt, was ist schon gelungen, aber auch, wo stecken Schwierigkeiten und Hemmnisse, wo sind die Schlüssel zum Erfolg?
Und in 2 Veranstaltungen, im Januar und im April, diskutieren wir dann live vor Publikum mit euch, wie es eben steht mit der Klimaneutralität, wie weit eben Basel schon vorangeschritten ist. Und wir freuen uns auf diese Diskussionen mit euch.
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Christoph Keller.
Und Lila Gurtner.
Lila, in der Geräuschkulisse, die wir gerade gehört haben, auf dem Bahnhofsplatz, hören wir eigentlich schon, wo hier die Probleme liegen. Also es ist akustisch eigentlich schon sehr nachvollziehbar.
Genau, man hört nämlich lauten Verkehr. Das ist eine 4-spurige Straße, auf der immer noch fast nur Verbrennerautos unterwegs sind. Wir sind ein Podcast, kann man nicht sehen, aber wenn man es sehen könnte, sähe man Gas- und Ölheizungen, die aus Kaminen aus den Häusern rausdampfen. Und wir würden auch die Rauchsäule der Kehrichtsverbrennungsanlage sehen.
Dahinter würden wir, das hören wir vielleicht auch ein bisschen in den Audios, ein startendes Flugzeug hören. Und rund um diesen Platz stehen eben diese Geschäfte, Großverteiler, die Waren aus aller Welt verkaufen. Es gibt hier Handyshops, die, wie wir wissen, eben auch einen hohen CO2-Abdruck haben mit dem, was sie verkaufen. Die Handys, darüber haben wir ja auch schon berichtet in Treibhaus, die eben eine hohe CO2-Bilanz haben. Und hier im Straßenraum, das könnten wir auch noch erwähnen, gibt es sehr wenig Grün. Es ist ein sehr heißer Platz im Sommer. Auch das ist manifest hier, dass die Stadt noch nicht da ist, wo sie eigentlich sollte mit den Klimaanpassungsmaßnahmen, sprich Begrünung von öffentlichem Raum.
Genau, das muss natürlich alles anders werden. Und zwar in 11 Jahren muss dieses ganze Stadtsystem von einem fossilen, linearen System hin zu einem erneuerbaren System, in dem auch Materialkreisläufe geschlossen werden, und zwar eben, wie gesagt, bis 2037. Zuerst wollen wir uns aber anschauen, wie ist es denn zu diesem ambitionierten Ziel überhaupt gekommen?
Und dafür gehen wir zu Pia Lachmann. Pia Lachmann, die wohnt in Kleinbasel. Pia Lachmann ist Lehrerin, sie war und ist in sehr vielen Klimabewegungen aktiv, unter anderem und vor allem auch bei jener Bewegung, die dafür verantwortlich ist, dass eben Basel bis 2037 klimaneutral werden muss. Das ist die Bewegung Basel 2030. Mit der Klimagerechtigkeitsinitiative 2030 hat eben diese Bewegung den ganzen Prozess initiiert. Ich habe mit dir die ganze Geschichte rekapituliert und in dieser Geschichte, Disclaimer, habe ich auch persönlich eine Rolle gespielt, damit das hier deutlich gesagt wird. Ich habe dazu mal mit einer ganz kleinen Gruppe diese Idee formuliert, eine kantonale Initiative für die Klimaneutralität zu lancieren. Ich habe Pia Lachmann zunächst gefragt, in welchem politischen Klima denn die Idee aufkam, damals eine solche kantonale Initiative für ein klimaneutrales Basel zu lancieren. Das war im Jahr 2020.
Also ich glaube, es haben sich zu der Zeit sehr viele Menschen mit der Klimagerechtigkeitsbewegung angefangen zu identifizieren und sich Gedanken darüber zu machen, vielleicht doch vertiefter als zuvor, weil das Problem auch stärker angekommen war, glaube ich, in der Breite so. Und ich habe es jedenfalls so erlebt, dass ich mich ab 2018 oder 19 viel stärker mit Menschen darüber angefangen habe, auszutauschen, auch selbst angefangen habe, aktiv zu werden. Und der Wunsch war sehr groß, dass nun etwas passieren möge und ein starkes Dringlichkeitsgefühl auch.
Es war ja auch die Zeit der Klimademonstration, der Klimabewegung, die wirklich da Fahrt aufgenommen hat.
Ja, auch viele Klimaproteste und Aktionen haben wir zu der Zeit ja gesehen. Auch so ziviler Ungehorsam, der ja in der Schweiz auch an einigen Stellen versucht hat, eben Hebel anzusetzen. Ich denke jetzt gerade nur an die Besetzung vom Paradeplatz in Zürich oder auch der UBS hier in Basel. Das war auch alles in dem Jahr. Und auch der große feministische Streiktag, 14. Juni 2019, war auch so ganz groß. Also da war schon ziemlich viel los in dem Jahr.
Kurz darauf haben sich ein paar engagierte Personen, darunter du, Axel Schubert, Olivier Christe und ich unter anderem, zusammengesetzt, um eine Initiative zu lancieren, diese Klimagerechtigkeitsinitiative Basel. Und das ging ja alles relativ schnell. Jetzt können wir nochmal zusammentragen, was war eigentlich das Ziel dieser Initiative?
Ja, der Ansatz war das Verständnis davon, dass das ganze CO2 in der Welt, die ganze Emission eigentlich zu 70% von Städten erzeugt wird, oder? Und deswegen war so die Idee, bei Städten anzusetzen, um sie zu dekarbonisieren. Und da wir hier in Basel sind, wohnen, leben, arbeiten, naheliegend, das auch mit Basel eben zu starten und auch wissend, Basel ist eine kleine Stadt, aber der Gedanke war immer auch, Basel macht das als Vorbild einmal vor und dann werden ganz viele Städte folgen und das nachahmen, oder? Das war immer die Idee. Also wir fangen einfach mal an, da wo wir gerade sind, man soll ja mal vor der eigenen Tür kehren und ja, in Basel einmal zeigen, wie es geht, einmal ausprobieren, wie es geht.
Und irgendwann mal war diese Zahl 2030 im Raum. Wir wollen bis 2030 eine klimaneutrale Stadt. Magst du dich erinnern, wie diese Zahl 2030 aufgekommen ist?
Ja, das hing ja sehr damit zusammen, dass klimawissenschaftliche Erkenntnisse gesagt haben, 1,5 Grad plus seit der Industrialisierung ist das, was wir, also das ist das Höchste, was wir mit unseren Erdsystemen und als Gesellschaft verkraften können. Also höher sollten wir auf keinen Fall gehen, schon da gibt es eine gewisse Unsicherheit. Und diese 1,5 Grad wären bis 2030 erreicht. Deswegen klar war, 2030 müssen wir netto null sein, eigentlich überall. Genau. Insbesondere halt in den früh industrialisierten Ländern, sodass die anderen, die Entwicklungsländer, etwas mehr Zeit haben.
Eben, da ist ja von Anfang an auch der Gedanke der Klimagerechtigkeit mit im Konzept drin gewesen. Also wir wollen nicht einfach nur hier dekarbonisieren, sondern wir machen das auch mit Blick auch auf die globale Gerechtigkeit, gerade wenn es um Klimafragen geht.
Ich glaube, die Hauptungerechtigkeit besteht ja darin, dass wir hier im globalen Norden eben schon sehr lange sehr viel fossile Stoffe verbrennen. Um unseren Lebensstil so zu ermöglichen, wie wir ihn hier führen. Und aber die Konsequenzen daraus, nämlich trockene Felder und kein Regen und steigende Meeresspiegel, das tragen Menschen an anderen Orten. die dann noch zudem erstens mal nicht diesen Lebensstil hatten und außerdem auch gar nicht die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten haben, sich so vor Wetterextremen, wie wir sie jetzt hier sehen und auch noch in Zukunft erwarten werden, überhaupt schützen zu können. Und da liegt eine große Ungerechtigkeit natürlich drin. Und deswegen ist es völlig logisch für mich, und war auch, glaube ich, die Logik dieser Initiative, dass wir vorangehen, oder? Dass wir sagen, okay, wir erkennen diese Verantwortung, die wir hier in diesem reichen Basel mittragen. Und sagen, ja, okay, ja, wir sind auch daran beteiligt, dass es anderen so schlecht geht. Und deswegen fangen wir jetzt an, aufzuhören.
Und wir haben eine Verantwortung dafür, oder? Wir tragen hier eine Verantwortung. Jetzt war ja so ein bisschen unklar, wie diese Initiative aufgenommen würde. Also schon der Titel Klimagerechtigkeitsinitiative Basel 2030 war so ein bisschen holprig formuliert, ein bisschen lang und kompliziert. Und trotzdem kamen dann die 3000 Unterschriften trotz Corona im Nu zusammen. Also das dauerte nicht mal einen ganzen Sommer. Jetzt rückblickend, hast du eine Erklärung, Pia, warum das so schnell ging?
Ich glaube, es war einfach die richtige Zeit. Es war die Zeit für Klima-Action und es waren so viele Leute sensibilisiert und diese wiederum haben, glaube ich, wirklich den Moment auch erkannt und sind dann mit den Unterschriftenbögen auf die Straßen gegangen.
Also, es war ein Glücksmoment, oder?
Ja, ich glaube, wir haben den richtigen Moment erwischt.
Den richtigen Moment erwischt, genau. In der Geschichte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen, ja.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein bisschen Bewegungsgeschichte, funktioniert ja so, dass man es einfach immer wieder probiert und man weiß, irgendwann wird es klappen und ganz viele Male wird es nicht klappen. Es ist halt auch das, aber ich bin persönlich sehr, sehr happy, einmal dabei gewesen zu sein, wo es geklappt hat.
Geht mir genauso. Jetzt, was ja ein bisschen Diskussionen gebracht hat, war die Frage, ob wir jetzt in diese Initiative explizit auch Maßnahmen hineinschreiben sollen oder ob wir einfach nur Ziele hineinschreiben sollen. Kannst du noch mal erläutern, in welche Richtung diese Diskussionen gingen? Ich glaube, da waren wir ein bisschen gehemmt, weil wir gedacht haben, wenn wir jetzt hinschreiben, ihr müsst eure Heizung ersetzen, ihr dürft nicht mehr so viel Auto fahren, es braucht Velorouten in der Stadt, dass dann die Menschen ein bisschen kopfscheu werden.
Ja, also ich erinnere es auch so, dass es ganz viel drum ging, dass wir das einfach auch sehr demokratisch wollten, in dem Sinne, dass die Leute mitreden und mitgestalten können. Oder? Das sollte sehr partizipativ sein. Also wir wollten eigentlich so den Rahmen setzen und dann die Ausgestaltung ermöglichen, so allen, die daran mitdenken wollen. Und haben sehr darauf gesetzt, dass die Menschen eben diese Möglichkeit erkennen und auch schätzen werden und sich an dieser Gestaltung beteiligen werden.
Also partizipativ dann eben an die Ansätze herangehen, bottom-up und.
Aber ich habe gerade noch einen anderen Punkt. Ich glaube, ein anderer Punkt war auch noch der, dass man auch schon sehen konnte, dass sich verschiedene Entwicklungen vielleicht auch überholen und etwas, was zu einem gewissen Zeitpunkt noch als State of the Art irgendwie gilt, vielleicht dann ein paar Jahre später, weil es ja auch wahnsinnig schnell dann alles auch ging, so neue Technologien oder neue Ideen von Mobilität oder so, dass man das auch noch offen halten wollte und nicht gerade festschreiben, sondern es würde eben dann die optimale, dann zu der Zeit vorliegende Maßnahme ergriffen werden.
Es ging dann alles relativ schnell. Die Initiative wurde beraten, zuerst im Regierungsrat, anschließend dann im Großen Rat. Und es kam dann zu einem Gegenvorschlag, der eben vorsah, was heute in der Verfassung steht, dass Basel bis 2037 klimaneutral sein sollte.
Mhm. Also ich weiß, dass ich ziemlich enttäuscht war. Eben weil ich dachte, es ist einfach zu spät.
Ja.
Aber jetzt so mit ein paar Jahren Zeit, in der sich ja auch nochmal sehr viel rund um das ganze Thema verändert hat und ich irgendwie auch besser, glaube ich, nochmal verstehe und sehen kann, wie langsam sich doch auch so Mindsets ändern und wie anders Leute auch noch mal an ihren Gewohnheiten hängen und wie emotional manche Diskussionen geführt werden. Das ist eben nicht, da reicht nicht eine wissenschaftliche Erkenntnis. Da dass man dann sagt, okay, dann fahre ich halt nicht mehr mit dem Auto, ich fliege dann halt jetzt nicht mehr, sondern da gibt es so viele Gründe, warum viele Menschen finden, das ist unmöglich, dass ich jetzt diese Änderung machen kann in meinem Leben. Und natürlich auch, das ist jetzt sehr so eben ein persönlicher Lebensstil, auch auf der politischen Ebene haben wir ja gemerkt, dass leider die Regierung nicht so mit großer Begeisterung drauf gesprungen ist, dass da jetzt eine zivilgesellschaftliche Initiative eigentlich ja ihre Arbeit macht, sondern auch eher sehr viel Zurückhaltung und sehr viele Gründe auf einmal hatte, warum das alles nicht ging. Und so diese Wege, wie man denn dann zum Ziel schnell kommt, eher schwierig.
Dieses grundsätzlich ja, aber das ist natürlich ein komplexes Verfahren und wir können jetzt nicht so schnell und wir müssen auch Rücksicht nehmen auf und so weiter. Also dieser ganze Diskurs. Aber darauf hat die Bewegung ja eigentlich ganz klar reagiert und ist mit, ich würde sagen, mit unglaublich großer Begeisterung auf die Straße gegangen und zwar von Tür zu Tür und hat für dieses Ziel Basel 2030 geworben und für diese Initiative. Also dieses von Tür zu Tür, das war ja dann, glaube ich, so der Schlüsselmoment, oder? Dass wir wirklich die Menschen angesprochen haben und diese Begeisterung, die wir mitgetragen haben und die wir in uns getragen haben, eben auch weitergegeben haben.
Ja, ich finde auch, also für mich war das ein absolut essentieller Moment, dass wir diese Haustürgespräche gemacht haben. Und das haben wir uns ja auch ein bisschen abgeguckt von der Berliner Gruppe Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Die sind zu uns gekommen und haben uns einen Workshop gegeben, wie man dieses Transformative Organizing eigentlich aufgleisen kann. Und dann haben wir das mal probiert. Also wir haben das schon nicht exakt so gemacht, wie es im Lehrbuch steht, aber genau, es hat eben dazu geführt, dass ganz viele Menschen sehr viele Gespräche an den Haustüren hatten und auf an Parkbänken und auf der Straße und an Bushaltestellen und auf dem Marktplatz und überall, wo halt Menschen waren. Und diese persönlichen Gespräche, diese Auseinandersetzung so von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, ich glaube, das hat es wirklich gebracht. Und ich persönlich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Es ist eine tolle Arbeit und wir haben es auch eigentlich als eine neue Aktionsform bezeichnet. Also als Klimaaktivistin kann man sich folgende Bank setzen und den Zugang versperren, aber man, oder auf einer oder meinetwegen auf einer Autobahn kleben, aber man kann auch Haustürgespräche führen und ich hatte immer den Eindruck, dass mich das am meisten irgendwie energetisiert.
Und dann war ja plötzlich Basel voll mit diesen Bannern überall. Basel 2030, Klimagerechtigkeitsinitiative. Von allen Fenstern hing die Fahne und an jedem zweiten Fahrrad klebte gewissermaßen mindestens ein Sticker oder auch diese Dreiecks, diese Rahmenfahnen, die
bis
da.
Bis heute noch, sehe ich manchmal,
ja. Genau, genau. Also plötzlich war diese Botschaft ja dann überall.
Ja, also ich glaube, das ist gut gelungen. Wir haben da ein gutes Kommunikationskonzept gehabt, auch mega, mega wertvolle freiwillige Arbeit. Leute haben, also das ist schon auch sehr toll gewesen, oder? Wie viele Leute ihre Kompetenzen und ihre Fähigkeiten zur Verfügung gestellt haben, dass es gelingen konnte. Es waren ja weit über 100 Leute, die da mitgewirkt haben in so vielen AGs. Und eben, ich glaube, das Kommunikationskonzept, das ist wirklich aufgegangen, diese klare Farbgebung, diese Bildsprache und wir haben uns sehr Mühe gegeben, auch Worte zu finden, eine Sprache zu finden, die viele erreicht und nicht so aus einer Nische heraus die Menschen anzusprechen, sondern wirklich zu vermitteln, guck mal, es geht hier wirklich ums Leben und um die Zukunft und darum, dass diese Stadt lebenswert ist und bleibt und irgendwie auch so ein bisschen auf diesen Lokalstolz gesetzt. Basel ist eine tolle Stadt, alle leben gerne hier. Es hat eine hohe Lebensqualität und es soll so bleiben und es soll auch noch so sein in der Zukunft. Und dafür müssen wir jetzt schauen, dass es dann auch für unsere Enkel noch gut funktioniert. So, das haben wir so versucht zu vermitteln.
Im Stichwort Vorreiterrolle, das war ja dann auch, als das Abstimmungsergebnis feststand, ich wiederhole nochmal, 57%, also eine gute Mehrheit hat sich für die Initiative, für dieses Ziel Basel 2030 ausgesprochen. 64% haben sich dann für 2037 ausgesprochen. Also eine satte Mehrheit hat sich für die Initiative ausgesprochen. Am Ende dann mit dem Ziel 2037. Das war dann schon ein großes und starkes Signal nach innen, aber auch nach außen. Also ich erinnere mich, da waren wir tatsächlich in den Schlagzeilen.
Mhm. Ja, ja, sehr. Das wurde wirklich wahrgenommen bis über die Landesgrenzen hinaus. Ja, und ich glaube, es war auch wirklich ein Tag zum Feiern.
Und vielleicht die erste und vielleicht auch bisher die einzige Stadt, die in einer Volksabstimmung sich für ein scharfes Klimaziel ausgesprochen hat, oder? Täusche ich mich da?
Nee, ich glaube, das ist auch so. Also natürlich haben das nicht alle Städte diese Möglichkeit, dieses Instrument zu nutzen, weltweit gesehen, aber so hier in der Schweiz, klar. Es ist, war das schon, ja, waren wir die Ersten. Hm.
Und dann aber ging es um die Umsetzung auch der Maßnahmen.
Ja, es gibt ja Leute mit enormem Fachwissen in unseren Reihen, die diese Maßnahmen auch entwickelt haben, oder? Also wir haben ja auch Maßnahmenkataloge entwickelt zu den verschiedenen Phasen der Dekarbonisierung, die geplant ist bis 2037 und beobachten das sehr, was der Kanton macht und sind da auch konstant in Kontakt mit der Verwaltung und mit den verschiedenen Ressorts, die dort jetzt mit diesen Aufgaben betraut sind.
3 Jahre seit der Abstimmung ist es jetzt her, ist noch gar nicht so lange her. Jetzt noch vielleicht zum Schluss, Pia, schaffen wir das bis 2037 mit dieser Geschwindigkeit, die auch unsere Regierung hier vorgibt?
Nein, das schaffen wir nicht. Nein, ich, also sorry, wenn ich ein bisschen pessimistisch bin, aber ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr gehen und da werden wir schon auch als Bewegung nochmal gefragt sein, einerseits das so beschleunigen, andererseits auch die Bedingungen vielleicht noch klarer zu definieren. Ne? Also ich finde, okay, Netto Null ist nach wie vor ein Ziel, aber Basel muss auch ein Ort sein, der die Tore öffnet für Menschen, die an anderen Orten kein gutes Leben mehr haben. Und da, glaube ich, ist die Verknüpfung zwischen Klima und Gerechtigkeit, die kann da schon noch deutlich größer und stärker gemacht werden. Also, dass wir uns hier ein hübsches, grünes, möglichst kühles Städtchen bauen, ist fair enough. Also das, ja, schön, wollen wir, machen wir. Und dennoch geht es im globalen Süden und aber auch hier in unserer Gesellschaft ja vielen Teilen, die kamen da wenig Anteil dran. Also so ein Superblock beinhaltet einfach auch die Gefahr, dass es eine grüne Gentrifizierung ist. Und es sind Leute, die noch jetzt hier einen günstigen Wohnraum finden, dann durch quasi ein Ansteigen der Wohnpreise das nicht mehr können. Und das muss man, glaube ich, immer ganz, ganz doll zusammendenken. Es ist auch nicht ganz einfach, das dann irgendwie in eine Form von Regelung zu bringen. Aber halte ich ganz wichtig für unsere zentrale Aufgabe. Und das wäre mir auch ein großes Anliegen, dass wir als Basel 2030-Bewegung da wieder noch ein schärferes Auge auch drauf werfen. Das ist eine Klimagerechtigkeitsinitiative mal war. Und da vielleicht müssen wir uns das nochmal neu überlegen, was wir genau damit meinen.
Ja, das war Pia Lachmann und wir sind mit dem Tram zum Rathaus gefahren währenddessen. Die Geschichte der Bewegung Basel 2030 haben wir gerade gehört und auch, wie das zu Basel 2037 geworden ist. Wie gesagt, 56% der Abstimmenden waren im November 2022 für Netto Null bis 2030. Dann gab es aber noch den Gegenvorschlag vom Großen Rat, für den waren dann 64%, also immer noch eine dicke Mehrheit.
Ja, und vielleicht, Lila, wäre es an der Zeit, uns mal die Zahlen anzuschauen. Allerdings, und wir kommen darauf mit einer gewissen Vorsicht, du kennst dich ja sehr gut aus in Zahlen und du weißt auch, wie vorsichtig wir mit Zahlen umgehen müssen, sollen, dürfen auch.
Genau. Zunächst mal, wie viel CO2 pro Person auf Kantonsgebiet wird denn überhaupt ausgestoßen? Das waren 2010 4,74 Tonnen, also 4,5 Tonnen ungefähr. 2022, 12 Jahre später, das ist die letzte verfügbare Zahl, waren das noch 3,2 Tonnen pro Person.
Und wir reden hier von einem Mittelwert. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel mehr ausstoßen, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die sehr viel weniger ausstoßen.
Genau. Die Zahl 3,2 Tonnen pro Kopf, die kommt so zustande. Man nimmt einfach den Totalausstoß von Kanton Basel-Stadt und teilt den durch die Anzahl Personen, die da wohnen. Und dann hat man so einen mittleren Pro-Kopf-Wert eben. Das suggeriert, dass jeder und jede gleich viel ausstößt, aber das ist ja nicht so. Hinter diesem Mittelwert, da steckt eine Verteilung von Pro-Kopf-Ausstößen. Das sieht aus wie eine Rutschbahn von der Seite. Das steigt bei der Treppe steil an. Das heißt, viele stoßen ein bisschen weniger als diesen Mittelwert aus. Und dann flacht es langsam, aber weit ab. Das heißt, ganz wenige stoßen pro Kopf enorm viel aus. Wo man sich befindet auf dieser Rutschbahn, das ist ganz stark abhängig vom Einkommen.
Also wenn ich mich mehr oder weniger klimafreundlich verhalte, auf gewisse Dinge wirklich auch verzichte, wie zum Beispiel auf Flugreisen, auf ein Auto, auf übermäßigen Konsum, dann liege ich deutlich unter diesen 3,2.
Es bleibt zu vermuten, wobei wir hier keine genauen Zahlen haben und es gibt auch, soweit ich weiß, keine Rechner, wo man sein Einkommen reintippen kann und dann kriegt man raus, was man haben sollte oder so. So weit sind wir leider noch nicht von den Daten.
Aber wir sind bei einem Rückgang rein statistisch gesehen von etwa 40%. Dabei, und das ist der weitere Punkt, ist nicht berücksichtigt, dass eben auch außerhalb des Kantons Emissionen entstehen, durch Reisen, durch den Konsum, ich habe es erwähnt, diese sogenannten indirekten oder Scope-3-Emissionen, die belaufen sich nochmal auf zusätzlich, wieder im Schnitt, 13 Tonnen CO2 pro Jahr. Und das auch wieder, Lila, ein Mittelwert.
Genau, das ist ein Mittelwert. Der kommt von Konsum, also wenn irgendwo was hergestellt wird, was ich dann hier kaufe, dann wurde ja trotzdem CO2 ausgestoßen und ich nutze ja das Objekt. Das kommt aber auch von Reisen, von Mobilität und von Internetnutzung zum Beispiel. Das alles kann der Kanton auch wenig beeinflussen.
Ja, und diese Frage der internen und der externen Emissionen, wenn man dem so sagen will, dieses Problem wird uns im Verlauf dieser Serie immer wieder beschäftigen, denn es heißt in § 16a der kantonalen Verfassung, also im Rahmen dieser Klimagerechtigkeitsinitiative neu in die Verfassung geschrieben, heißt es, ich zitiere, Regierung und Parlament sorgen im Rahmen ihrer Kompetenzen dafür, dass der Ausstoß an Treibhausemissionen im Kanton Basel-Stadt in allen Sektoren bis 2037 auf netto null sinkt. Und gemeint sind eben mit alle Sektoren eben auch die sogenannten indirekten Emissionen.
Ja, aber wo entstehen denn die meisten Emissionen? Kann man sich ja mal fragen. Also auf dem Kantonsgebiet kommen 21% von der Mobilität. Also ein Fünftel der Emissionen auf Kantonsgebiet kommen vom Auto und 19% entfallen auf Öl- und Gasheizungen. Also ein Fünftel der Emissionen kommen wieder von Wärmegenerierung. Und fast 29%, also fast ein Drittel, kommt von der Fernwärme und von der Abfallentsorgung.
In dieser Drittel der Emissionen aus der Kehrichtverbrennungsanlage, das ist ein größeres Problem, wir werden auch darauf wieder zurückkommen, denn die Kehrichtsverbrennungsanlage liefert die Wärme für das Fernwärmenetz und mit ihren 152.000 Tonnen CO2 pro Jahr ist das wirklich ein sehr großer Emittent.
Gleichzeitig will die kantonale Verwaltung als Organisation selbst klimaneutral bis 2030 sein, also nicht 2037, wie sie soll, sondern als gutes Beispiel geht sie voraus und hat sich 2030 zum Ziel gesetzt. Das bedeutet, alle Mobilität, alle Heizungen, Beschaffungen von der kantonalen Verwaltung sollen klimaneutral sein bis 2030.
Das alles ist fortschrittlich. Man muss auch sagen, dass die Öl- und Gasheizungen bis im Jahr 2030 ersetzt werden sollen. Aber es gibt dennoch sehr viel zu tun. Die Frage stellt sich, wie kriegen wir das alles runter? Denn eines ist klar, es wird kein Spaziergang werden. Mobilität beispielsweise, da liegt der Anteil der Elektromobilität im Moment bei 5%. Bis 2037 sollen es 97% werden. Oder eben die Fernwärme, auch die soll bis im Jahr 2037 klimaneutral sein. Und eben Gasheizungen soll es dann überhaupt keine mehr geben.
Genau, das sind hochgesteckte Ziele. Zusätzlich müssen noch massiv mehr Photovoltaikanlagen gebaut werden. Und diese 13 Tonnen pro Person indirekte Emissionen, die müssen auch weg. Wobei, wieder Achtung, 13 Tonnen ist nur der Mittelwert. Der ist wahrscheinlich verzerrt durch sehr wenige, sehr reiche, stark emittierende Personen.
Und da müssen wir auch sagen, das ist einer der Streitpunkte dann, wie eben diese indirekten Emissionen überhaupt heruntergefahren werden sollen. Und generell können wir vielleicht sagen, es ist eine gigantische Aufgabe, die hier vor diesem Kanton liegt. Und es braucht eben Personen, die an dieses Ziel auch glauben und die davon überzeugt sind, dass es erreichbar ist und die eben auch alles tun, um die Behörden voranzubringen.
Genau, eine zentrale Person für diesen Prozess, die arbeitet im Rathaus, im dritten Stock. Da ist ein kleines Büro am Ende von einem Korridor und da arbeitet Till Berger. Der ist seit 2022 Leiter der Fachstelle Klima im Präsidialdepartement Basel-Stadt. Der wurde mal zitiert als Mr. Klima. Und der hat eine ganz zentrale Rolle bei der Erarbeitung von der Klimastrategie vom Kanton.
Und ich habe Till Berger zunächst gefragt bei unserem Gespräch, ob der Kanton Basel-Stadt mit Netto Null 2037 heute am Ende des Jahres 2025 auch auf Kurs ist.
Die Frage ist noch nicht gänzlich zu beantworten. Moment, wir haben gerade ein Klimaportal veröffentlicht, wo wir das Monitoring der Klimaschutzstrategie Netto Null 2037 transparent aufzeigen. Und dort haben wir zwei Datenpunkte, 2020 und 2022 inzwischen. Und die sind immer zwei Jahre später als das entsprechende Jahr. Das heißt, mit 26 haben wir dann die 24er Werte. Und mit drei Datenpunkten können wir dann sicher schon ein bisschen mehr sagen. Allerdings ist es so, dass wir jetzt auch schon gewisse Tendenzen sehen. Und gewisse Bereiche, wo wir gut unterwegs sind, zum Beispiel bei den Emissionen durch Prozessenergie. Dort haben wir eine stärkere Steigerung oder Senkung der CO2-Emissionen, als wir im Absenkpfad hinterlegt haben. Im Bereich der Gebäude sind wir ziemlich exakt auf Kurs, also Heizungsersatz als Stichwort. Und dann haben wir andere Themen, wo es ein bisschen schwieriger ist. Also wir haben insgesamt zum Beispiel eine Zunahme der Mobilität und dadurch haben wir auch eine Zunahme des motorisierten Individualverkehrs, also der Autos. Das steigt etwas und eigentlich würden wir gern das sinken sehen und da geht es jetzt noch in die falsche Richtung. Gut in der Mobilität allerdings ist zum Beispiel der Ersatz der Busse, also die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs. Dort sind wir wiederum auf Kurs.
Gibt es Gründe, warum es im einen Bereich schneller vorangeht und im anderen nicht so schnell? Also Sie sagen Prozessenergie, das scheinen mir ja konzentrierte, feste Anlagen zu sein, die dann irgendwann mal auch amortisiert und ersetzt werden müssen. Beim Individualverkehr scheint mir das ein bisschen anders zu sein. Also was sind da die Faktoren, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden?
Ja, bei der Prozessenergie ist es tatsächlich so, dass es ja nicht unendlich viele Anlagen gibt, die da ins Gewicht fallen. Und wenn zwei, drei in einem Jahr ersetzt werden, dann gibt es schon einen großen Sprung in dem Gebiet. Bei der Mobilität ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, da direkten Impact zu erzielen. Also wir haben die Mobilitätsstrategie, die ja darauf abzielt, dass mehr Menschen mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs sind, mit dem Langsamverkehr. Das wird ausgebaut, da werden Infrastrukturen bereitgestellt. Es gibt die 31-Day-Challenge, die motivieren soll, das Auto mal einen Monat lang abzugeben und den ÖV oder das Cargo-Bike zu nutzen. Die Motorfahrzeugsteuer soll angepasst werden, dass sie auch entsprechend der Emissionen der Fahrzeuge sich erhöht. Und bis das dann tatsächlich alles greift, kann es durchaus sein, dass es eine gewisse Verzögerung gibt. Im Bereich des Heizungsersatzes ist es etwas anders. Dort haben wir das Energiegesetz, das wurde 2017 angepasst. Und dort ist klar geregelt, dass wenn eine Heizung ersetzt wird, muss es ein erneuerbares System sein. Also es gibt Ausnahmefälle, aber die sind sehr selten. Und dort haben wir eigentlich eine ganz klare Entwicklung hin zu jetzt erneuerbaren Heizsystemen. Die Fernwärme wird ausgebaut, da hat man viel direktere Hebel, man hat ein entsprechendes Gesetz, das direkt auf eine Handlung abzielt. Deshalb haben wir dort eigentlich eine viel direktere Wirkung.
Jetzt
3,2 Tonnen, das ist so die magische Zahl, 3,2 Tonnen, so viel beträgt der direkte Ausstoß jeder Bewohnerin, jedes Bewohners im Kanton Basel-Stadt. Kann ich von mir als Bewohner dieser Stadt schon heute sagen, hui, es sind schon ein bisschen weniger geworden?
Ja, um 0,1 Tonnen sind wir besser. Und das teilt sich auf in energiebedingte Emissionen, also die, die durch die Verbrennung von Benzin und Öl und Diesel entstehen. Das sind dann 2,9 Tonnen. Und dann haben wir noch 0,2 Tonnen, die durch Methan entstehen. Ein bisschen Landwirtschaft, ein bisschen Gasverlust im Gasnetz. Und dann haben wir noch die F-Gase, das sind diese Gase, die in der Industrie verwendet werden oder auch bei Klimageräten genutzt werden. Und diese Gase, die haben auch immer einen gewissen minimalen Schlupf. Also das heißt, dass die entweichen aus den Maschinen, aus den Anlagen. Die sind aber sehr, sehr, sehr klimaaktiv, also 1000 bis 3000 Mal aktiver als CO2, je nachdem welches Gas das ist. Und deshalb genügt da schon eine ganz kleine Menge, die entwischt sozusagen, dass da ein signifikanter Effekt mit drin ist. Aber ja, wir haben eine Verbesserung erzielt. Insgesamt sind wir deshalb unterm Strich, wenn man alles zusammenzählt, jetzt vom Jahr 20 auf 22, also da, wo wir die Daten haben, auf Kurs.
Wir haben es schon gesagt, es ist nicht leicht, überall diese Emissionen wirklich auf Null herunterzubringen. Es gibt auch Bereiche, wo das ausgesprochen schwierig ist. Wir haben schon die Mobilität angeschaut, die Gebäude. Das Bauen ist ein weiteres Problem. Also wie kriegen wir die Emissionen beim Bauen auf Null herunter?
Dort haben wir natürlich nicht denselben Zeithorizont wie bei Netto Null. Netto Null betrifft die Emissionen, die direkt im Kanton anfallen. Also was aus dem Auspuff kommt, was aus dem Kamin kommt auf Kantonsgebiet. Beim Bauen geht es ja um die Emissionen, die importiert werden. Also das nennen wir die Scope 3 Emissionen. Die werden außerhalb des Kantons erzeugt, zum Beispiel indem Beton hergestellt wird. Und dann wird das nach Basel gebracht, wo das dann verbaut wird, oder? Und wir haben in der Klimaschutzstrategie Netto Null 2037 auch eben das Handlungsfeld Bauen drin, wo es um diese Scope 3 Emissionen geht, also die, die wir importieren. Und da haben wir ein ganzes Set von Maßnahmen und die drehen sich um die Thematik eigentlich Grenzwert. Also wenn gebaut wird, dann hat man einen gewissen Grenzwert von Emissionen pro bauliche Einheit. Und das müsste man festlegen, da sind wir jetzt dran. Also da ist das Bau- und Verkehrsdepartement dran, diese Mechanik zu entwickeln, wie so ein Grenzwert aussehen könnte. Und der ist dann gekoppelt mit einer Lenkungsabgabe. Das heißt, wenn man diesen Grenzwert bei einem Gebäude, das neu gebaut wird oder das saniert wird, überschreitet, dann muss man etwas zahlen. Und wenn es diesen Wert unterschreitet, dann bekommt man etwas. Und so soll eben dann ein Anreiz gegeben werden, wirklich diese Grenzwerte auch einzuhalten. Und das Ziel ist eben, diese Grenzwerte sukzessive in gewissen Schritten, die wir noch definieren müssen, abzusenken.
Und das würde auch heißen, dass ich dann, je nachdem eher saniere und nicht abreiße, dass ich eher konservativ eingreife in die Bausubstanz, wenn ich zum Beispiel ein Gebäude besitze und das irgendwie erneuern will.
Ja, genau. Eben, es gibt ja verschiedene Maßnahmen, wie man das erreichen kann. Und da sind wir mit diesem Grenzwert halt in einer Mechanik drin, die es den Bauherren und den Firmen, die das bauen, erlaubt, eben flexible Lösungen zu suchen. Also wir geben nicht vor, ihr müsst so und so viel mit Holz bauen und so viel Recyclingbeton einsetzen. Das wäre dann eben ein zu großer Eingriff, oder? Und das würde dann auch sehr fest einschränkend wahrgenommen werden, vielleicht sogar kontraproduktiv sein. Wir lassen die Lösung eigentlich offen, aber wir haben auch andere Maßnahmen, wo wir gewisse Lösungen auch stärken wollen. Also eben zum Beispiel die Nutzung von Bauteilen, dass man von Gebäuden, die gewisse Bauteile nicht mehr benötigen, wenn sie abgerissen wurden, Mauern, Fenster, solche Dinge. Also da sind weitere Maßnahmen eben auch vorgesehen, um das zu stärken, dass dann eben auch diese alternativen Möglichkeiten, die CO2 dann am Schluss senken sollen, dass die auch verfügbar sind.
Ein weiterer Knackpunkt, Till Berger, sind die Emissionen der Kirchverbrennungsanlage, die ja einen großen Anteil hat am Wärmeverbundnetz. Da kommt der große Teil der Energie her. Und das sind doch, wenn ich Ihre Zahlen hier sehe, sind das doch 152.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Wie kriegt Basel-Stadt diese auf Null runter?
Gar nicht. Also was die Kehri-Verbrennungsanlage verbrennt, das ist ja mal genutzt worden, das waren mal Produkte, das waren Materialien, die nicht in einen Kreislauf zurückgeführt werden können. Die haben ihr Lebensende erreicht, die müssen entsorgt werden, die werden verbrannt. Und die Energie, die darin steckt, nutzen wir sinnvollerweise eben für das Fernwärmenetz. Das ist eine ganz tolle Sache im Grundsatz, aber im Wesentlichen müsste ja das Ziel sein, dass wir diese Abfälle gar nicht erst produzieren, sondern die als Wertstoffe irgendwie wieder zurückführen. In der Strategie sehen wir es auch so vor, dass wir auf der einen Seite die Kreislaufwirtschaft stärken in Basel, also dass die Unternehmen in Basel mehrheitlich kreislauffähig wirtschaften. Also das ist ein Ansatzpunkt, oder, um auch die Materialflüsse zurückzulenken in den Kreislauf und nicht als Abfall entstehen zu lassen. Und auf der anderen Seite eben sind Themen wie die biogenen Abfälle und Plastikrecycling, dass das auch noch weiter ausgebaut wird, auch ein Thema, so dass dann am Schluss eigentlich die Abfallzusammensetzung und die Menge in der Kehri-Verbrennungsanlage sich auch klimafreundlicher verändert. Bis 2037 haben wir aber keine Veränderung der Emissionen in der Kehri-Verbrennungsanlage drin, also nur minimal, weil die eine gewisse Auslastung braucht, damit die effizient funktioniert. Also das heißt, was wir dann allenfalls weniger verbrauchen oder produzieren an Abfall, wird von außerhalb, wir haben ja einen großen Teil des Keris, der von außerhalb kommt, wird von außerhalb noch mehr zugeführt, oder? Dann werden wir von Lörrach oder von Basel Landschaft mehr Abfall entgegennehmen, um diese Auslastung sicherzustellen. Und die Keri-Verbrennungsanlage soll ja neu dimensioniert werden, das heißt, eine neue Anlage entstehen. Und diese neue Anlage soll eben eine zusätzlichen Reinigungsschritt haben, der CO2 aus den Abgasen herausfiltert. Das nennt man Carbon Capture and Storage, also das den Kohlenstoff einfangen, oder, und dann speichern. Das ist das, die Übersetzung dieses Begriffs. Und diese Anlage, CCS, die wird dann eigentlich quasi neben der Kehri-Verbrennungsanlage stehen, das CO2 einfangen und in flüssiger Form wird das dann wegtransportiert, wo es dann an geeigneter Stelle, ist noch nicht genau definiert wo, möglicherweise in Norwegen, wo das dann an geeigneter Stelle in den Boden gepresst wird, in alte Gas- oder Ölfelder, wo es dann mineralisiert und dadurch eben dauerhaft gespeichert wird über tausend und mehr Jahre, sodass CO2 wirklich entfernt ist und aus der Atmosphäre draußen ist, kommen kann.
Führt mich zur Frage, Till Berger, wer eigentlich in diesem Kanton den Lead hat? Wer geht eigentlich hier voran oder wer muss vorangehen? Basel 2030, die ganze Klimastrategie, über die wir jetzt sprechen, ist ja aus der Zivilgesellschaft heraus entstanden, weil eine Initiative lanciert wurde, diese Initiative angenommen wurde, beziehungsweise der Gegenvorschlag. Das war also ein Bottom-up-Prinzip. Wer trägt letztlich hier die Verantwortung?
Ja, dank dieser Initiative ist Klimaschutz oder Netto Null jetzt in der Verfassung verankert. Das heißt, das gibt eigentlich für die gesamte Verwaltung und den gesamten Regierungsrat den Kurs vor. Und genauso nimmt der Regierungsrat und die Verwaltung auch die Verantwortung wahr, und zwar geteilt. Ich denke, die Hauptakteure in der Umsetzung sind das Bau- und Verkehrsdepartement. Da geht es ums Bauen und um die Mobilität, wie der Name des Departements.
Um Fahrradwege und um den Langsamverkehr.
Sogar Langsamverkehr, Velowege, genau.
Um die Schwammstadt und solche Dinge.
Richtig, ja. Genau. Und die Superblocks, die sind jetzt noch beim Präsidialdepartement, aber wenn die dann im größeren Umfang umgesetzt würden, nach diesem Test oder falls der positiv verläuft, dann würde das dann im Bau- und Verkehrsdepartement angesiedelt sein. Und das zweite Departement, was besonders relevant ist, ist natürlich das Wirtschafts-, Soziales-, Umweltdepartement von Kaspar Sutter. Dort ist die ganze Energiethematik zu Hause, dort ist die Wirtschaftsthematik zu Hause, dort wird also sehr viel gemacht. Dort wurden jetzt auch kürzlich im Rahmen der Standortförderung zwei Vereine gegründet, der Verein Basel Circular, der eben die Kreislaufwirtschaft hier in Basel-Stadt signifikant stärken soll und der Verein Basel 2037, der die KMUs begleiten soll hin zu einem klimafreundlichen Wirtschaften. Also da ist jetzt schon Gutes und viel aufgegleist, was jetzt eben seine Wirkung entfaltet.
Kommunikation, Till Berger, wie gleisen Sie das auf, damit Sie verstanden werden da draußen in den Quartieren, in der Wirtschaft, in den Beizen von Basel?
Also das ist ein sehr
nicht so einfach.
Nein, das ist ein sehr anspruchsvolles Thema und wir nehmen das sehr ernst. Deshalb sind wir jetzt auch dran, ein Kommunikationskonzept zu erarbeiten. Es hat verschiedene Elemente. Also beispielsweise wollen wir den Draht zu der Bevölkerung aufbauen. Also der besteht jetzt nur sehr rudimentär. Wir wollen mit den Stadtteilsekretariaten, den Quartiervereinen, wollen wir sehr viel aktiver jetzt auch Angebote für Veranstaltungen für die Bevölkerung machen, dass man auch eben an den Kanton rankommt und über die Maßnahmen, die Sorgen, die Ängste, über die Chancen sprechen kann. Also dass wir da viel greifbarer werden. Und gleichzeitig arbeiten wir eben aber auch daran, dass wir in der Kommunikation uns auf die Mehrwerte konzentrieren. Also wir haben eine ganze Reihe von positiven Effekten und die möchten wir eigentlich in den Vordergrund stellen und damit den Klimaschutz eigentlich die Bedeutung verleihen, die ihm auch gerecht wird, weil klar, es ist eine Generationenaufgabe, Klima zu schützen, und es ist etwas, was auch absolut dringendst notwendig ist, wenn man in die Zukunft schaut und sich überlegt, in welcher Welt wollen wir leben. Weil Klimaschutz, wenn er nicht gemacht wird, also wenn die Klimawärmung weitergeht, ist es existenziell lebensbedrohlich, was auf uns zukommen wird.
Ja, das war Till Berger. Er ist Leiter der Fachstelle Klima beim Kanton Basel-Stadt. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass er in einer Position ist, in der er viele beteiligte Parteien im Boot behalten muss. Und das heißt, er muss verschiedene Sprachen sprechen sozusagen oder verschiedene Menschen abholen in dem, was ihnen wichtig ist.
Ja, ich finde das interessant, weil ich glaube, was Till Berger schon auch zum Ausdruck bracht in diesem Gespräch ist, wie unendlich vielfältig auch die Interessen sind, die eben hier im Spiel sind. Und dass er als der große Navigator hier diese Klimaziele wie durch ganz viele Stakeholder-Ansprüche, wenn man dem so sagen will, hindurch navigieren muss. Und vielleicht gibt es dann manchmal in der Stadt auch dieses Gefühl, dass nichts wirklich passiert, dass es zu langsam vorangeht, dass es kein Tempo gibt und dass viele BewohnerInnen eben auch das Gefühl haben, sie werden hier in diesem Prozess nicht wirklich abgeholt.
Ja, das ist in einer anderen Stadt ganz anders, nämlich in Kopenhagen. Die hatten sich das Ziel gesetzt, klimaneutral zu sein bis 2025, also bis jetzt. Dieses Ziel, das haben sie nicht erreicht, aber zu 80% haben sie es geschafft. Im Gespräch mit zwei JournalistInnen, die sich sehr intensiv mit der Materie beschäftigt haben, haben wir dann erfahren, dass Kopenhagen festhält an Netto Null und dass sie sogar klimapositiv sein wollen. Das heißt, dass sie mehr CO2 aus der Atmosphäre rausziehen wollen, als sie in die Atmosphäre entlassen.
Ja, Kopenhagen gilt international als das große Vorbild für eine klimaneutrale Stadt. Deshalb haben wir bei Rasmus Tirup Beck und bei Rebecca Palm nachgefragt, wie es zu diesem Ziel eigentlich gekommen ist, wie Kopenhagen das geschafft hat, bis 2025 immerhin 80% klimaneutral zu werden. Rasmus Tirup Beck ist Mitbegründer von Klimajournalisterne. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ist ein dänisches Wort. Ein Reporterbüro in Kopenhagen mit Spezialisierung auf Klimafragen. Rebecca Palm ist Reporterin bei Klimajournalisterne. Und wir haben beide zunächst gefragt, wie es denn dazu kam, dass die Stadt Kopenhagen bereits 2012 den Beschluss fasste, bis 2025 klimaneutral zu werden.
When Copenhagen first declared that it wanted to become climate neutral by 2025 in 2012, it didn't just come out of clean air.
Das Konzept der Klimaneutralität, sagt Rebecca Pam, entstand nicht einfach aus dem Blauen heraus. Es war vielmehr so, dass es bereits vorher Schritte gab in Richtung einer Klimaneutralität. Zwischen 1995 und 2010 hatte die Stadt ihre CO2-Emissionen bereits um 20% gesenkt, das bei einer wachsenden Bevölkerung. Es hat sich bereits damals herausgestellt, dass es Sektoren gab, in denen sich Investitionen lohnen, die tatsächlich eine effektive Reduktion ergeben.
Dass sich Kopenhagen dann das Ziel 2025 setzte, kam nicht, wie man erwarten würde, von einer Politikerin, einem Politiker, sondern von zwei MitarbeiterInnen der Stadt, von Hjalte Aberg und Mikkel Arø Hansen.
The idea actually came from two high-level civil servants in Copenhagen, in the municipality, who sort of came into the responsible mayor's office and said, listen, Klaus.
Der Plan zeigte im Detail auf, welche Sektoren wie ihre Emissionen bis 2025 auf null runterfahren würden. Etwas mehr als 60 Seiten Zahlen umfassten diesen Bericht. Dazu Berechnungen und Statistiken.
Already back then, there was a clear path to a 40% reduction in 2015. So 2025.
Damals, 2012, erzählte uns Rebecca Pam, gab es bereits ein Ziel, bis 2015 40% CO2 zu reduzieren. Und so schien die Klimaneutralität 10 Jahre später ein realistisches Ziel zu sein. Und es gab bereits Pläne, wie die Stadt Kopenhagen insgesamt nachhaltig werden könnte. Was dann geschah, war, dass hier mit dem Ziel 2025 ein klarer Rahmen für alle gesteckt wurde, ein Ziel, an das sich alle halten sollten.
Aber gab es Widerstand, fragen wir. Gab es Widerstand aus der Bevölkerung? Im Gegenteil, sagte uns Rasmus Tirup Beck.
I think it must be a combination of political momentum at the time.
Das, sagte Rasmus Tirup Beck, habe sich gezeigt, als kürzlich ein Plan zur Reduktion der indirekten Emissionen, also den Emissionen aus Konsum, aus Reisen, aus Ernährung diskutiert wurde.
There's been a huge debate about consumer-based emissions, which is like the next.
Wir hatten hier gerade eine große Debatte rund um die Reduktion der indirekten Emissionen. Rasmus hat uns gesagt, dass sich die Bevölkerung eigentlich für sehr strenge Auflagen ausgesprochen habe, und zwar großmehrheitlich. Aber dann hätten die Politiker, die von rechts vor allem, gesagt, man könne nicht in die Lebensgewohnheiten der Menschen eingreifen, das gehe zu weit. Und so habe man sich dann eben auf einen sehr unverbindlichen, verwässerten Plan geeinigt, obwohl die Bevölkerung eigentlich strengere Maßnahmen gewollt habe.
Ja, Kopenhagen hat es nicht ganz geschafft, bis 2025 auf Netto Null zu kommen, aber immerhin 80%. Und das nur im Schnitt. Der Strom, der ist zu fast 100% klimaneutral. Die Emissionen von Heizungen und Gebäude sind drastisch zurückgegangen, wenn auch nicht auf Null. Was, haben wir Rasmus und Rebecca gefragt, waren denn die größten Treiber für den Wandel? Rasmus hat gesagt, entscheidend sei Amager Bakke gewesen, eine neue Kehrichtsverbrennungsanlage mit Wärmeversorgung.
The successes, the actual reductions were gained on a lot of sectors, and one of them can also be criticized, because the very biggest post.
Der eigentliche Erfolg, sagte uns Rasmus, beruht auf vielen kleinen Maßnahmen. Und zentral war doch der Wechsel von Gasheizungen zu Fernwärme, dass man gewechselt hat von den Gasheizungen zum Verbrennen von Kehricht und auch von Biomasse eben bei dieser Kehrichtverbrennungsanlage Amager Bakke. Hier kommt aber auch schon wieder ein Aber. Denn in der Zwischenzeit ist auch wieder strittig, ob das Verbrennen von Biomasse im Kehricht tatsächlich als klimaneutral betrachtet werden kann.
Die Kehrichtsverbrennungsanlage in Kopenhagen, die trägt nach wie vor 400.000 Tonnen CO2 bei zur Klimabilanz von Kopenhagen. Es gab auch eine Idee, das hatten wir schon mal gehört, dieses Carbon Capture and Storage zu installieren. Also die Idee, dass man das CO2 da, wo es entsteht, nämlich an dem Kamin von dieser Kehrichtsverbrennungsanlage, dass man das da direkt wieder raussaugt und dann irgendwo hinbringt und das dort stored eben. Das war aber zu teuer. Das hat dann nicht geklappt. Und andere Projekte haben auch nicht geklappt. Zum Beispiel hatten sie auch vorgesehen, dass es eine Bezahlpflicht geben soll für Autos im Stadtgebiet, die mit Verbrennungsmotoren unterwegs sind. Da hat aber die nationale dänische Regierung interveniert. Das wollten sie nicht haben.
The national government came out and said, you can't do that, guys. We're not gonna allow it.
Ja, die Bürgermeisterinnen der umliegenden Gemeinden und Städten, hat uns Rasmus gesagt, die hätten ein Riesentheater gemacht und gesagt, es gehe nicht an, dass ihre Bürgerinnen bezahlen müssten, wenn sie von der Peripherie eben nach Kopenhagen hineinfahren wollten. Und so hat die dänische Regierung dann eben ein Machtwort gesprochen.
Genau, also nochmal 70.000 Tonnen CO2 nicht eingespart. Dennoch 80% sind erreicht und Kopenhagen und Dänemark wollen noch einen Schritt weitergehen.
Copenhagen has formally adopted a new climate strategy for 2035 that aims to go beyond net zero.
Klimaneutralität und bis 2050 Klimanegativität, das ist das Ziel. Klimanegativität würde bedeuten, dass Dänemark insgesamt zu einer Senke von Treibhausgasemissionen werden soll. Also dass Dänemark insgesamt mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernt, als das ganze Land in die Atmosphäre entlässt. Ja, und wir haben die beiden Kolleginnen in Kopenhagen gefragt, was denn der entscheidende Erfolgsfaktor war, was entscheidend war dafür, dass es geklappt hat und vielleicht eben noch viel weitergeht mit sehr ambitionierten Klimazielen. Rebecca hat es so formuliert.
I think the main success is the fact that they back in 2012 had the courage to say we want to become climate neutral. And that created a common framework for everyone involved to work towards something.
Der größte Erfolg, sagt uns Rebecca, ist, dass hier ein gemeinsamer, ein verständlicher und verbindlicher Rahmen festgelegt wurde. Netto Null ist also ein verbindliches Ziel bis 2025. Das ist ein Zielwert und an den können sich auch alle halten, die Politik, die Gesellschaft, die Wirtschaft. Und es müsse auch betont werden, dass Kopenhagen diese 80% nie erreicht hätte, wenn es diese Planungssicherheit nicht auch gegeben hätte für alle Beteiligten. Das, hat Rebecca gesagt, sei ganz zentral.
Ja, mit dem Stichwort Planungssicherheit zurück nach Basel, Lilla. Diese Planungssicherheit gibt es ja hier eigentlich auch.
Genau. Basel hat diesen Rahmen, den Framework, den Rebecca erwähnt hat. 2037 ist das Ziel, netto null bis 2037.
Ja, und wie in Kopenhagen wird es darum gehen, in allen Sektoren, von den Heizungen über den Verkehr und die Ernährung, konkrete, nachhaltige Lösungen zu finden. Also diese Planung tatsächlich auch umzusetzen und ich glaube auch daran zu glauben, dass es umsetzbar ist.
Genau, wenn man es nicht glaubt, passiert es ja sowieso nicht. Nächstes Mal schauen wir uns zwei zentrale Themen an, die besonders spannend und auch besonders umstritten sind.
Wir reden mit der Architektin Barbara Buser, einer der führenden Architektinnen für nachhaltiges Bauen in Europa, wie eben nachhaltiges Bauen, CO2-neutrales Bauen in einer Stadt wie Basel möglich wäre. Und wir gehen auch aufs Feld und schauen uns den stadtnahen Gemüseanbau an und fragen uns, wäre es eigentlich möglich, ganz in der Nähe nachhaltig, stadtnah für unsere Ernährung zu sorgen.
Genau. Außerdem schauen wir auch noch über die Grenze nach Baden-Württemberg, wo der SWR und Korrektiv gerade ein spannendes Projekt mit BürgerInnen-Gesprächen zur Wärmewende durchgeführt haben. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, dass wir nur weitermachen können, wenn ihr uns unterstützt. Geht also auf unsere Webseite www.treibhauspodcast.ch und klickt auf den Button Unterstützen.
Es geht mit eurer Banking-App ganz einfach und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt über alles, was wir so tun und planen, abonniert unseren Newsletter. Ebenfalls ganz direkt, ebenfalls auf unserer Webseite.
Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Oliver Christe, mit Samuel Schlafli, Esther Petsche, Lena Schubert, Anja Kolmus, mit der Musik von Lukas Fretz, mit mir, Lilla Gurtner.
Und mit mir, Christoph Keller. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auf www.podcastlab.ch, auf Frida und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Und wir sind auch auf Instagram und auf LinkedIn. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, einfach schreiben an mail@treibhauspodcast.ch.
Wir freuen uns.
Bis bald.
Tschüss.